gerade noch das Video starten, jetzt geht's doch los. Schön. Ja, wie ihr schon lesen könnt, es geht heute um die Jahreslosung, wo ich gerne einige Takte mit euch teilen möchte und hören und lesen möchte, was Gott uns auch an der Stelle zu sagen hat. Jahreslosung, das ist ja gerade am Anfang doch eigentlich sehr wichtig und in aller Munde, überall auf Karten wird es gedruckt oder in Predigten wird es verwandt. Und das ist gut, wenn man sich gerade am Anfang des Jahres Gedanken darüber macht. Jetzt höre ich mich doppelt, Entschuldigung. Ich weiß nicht, ob ihr die Jahreslosung vom letzten Jahr noch kennt, 2020. Ich glaube, hilf meinem Unglauben, wurde uns da gesagt. Oder 2019, suche Frieden und jage ihm nach. Wenn so ein ganzes Jahr eine Jahreslosung, ein Vers aus der Bibel uns begleitet, dann soll uns das doch etwas zu sagen haben. Und dann ist es gut, wenn man sich gerade am Anfang des Jahres darüber ein wenig Gedanken macht, unterhält und auch Dinge für sich neu erkennt und festlegt. Dieses Jahr heißt die Jahreslosung an die letzten beiden. Jesus Christus spricht, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Dieser Vers stammt aus der Feldrede, die Lukas in seinem Evangelium nennt. Es hat sehr viel Ähnlichkeit mit der Bergpredigt, die Matthäus so schreibt. Der Inhalt hat viel Ähnlichkeit. Der einzige Unterschied dabei ist, Matthäus sagt, es fand auf einem Berg statt und deswegen wird es auch diese drei Kapitel 5 bis 7 in Matthäus Bergpredigt genannt. Und Lukas redet davon oder erzählt, dass Jesus von dem Berg runterkommt, unten in eine Ebene und sich dort mit den Jüngern, dem engsten Jüngerkreis, dem erweiterten Jüngerkreis und mit dem ganzen Volk trifft. Der Inhalt dieser Predigt oder dieser Rede, es geht um das Reich Gottes. Jesus verkündigt dieses Reich, dieses neue messianische Reich, was er aufbauen will und am Aufbauen ist. Und darin die Verhaltensweisen, das Miteinander, das soziale Gefüge, die Beziehung miteinander und wie dieses Verhalten sein soll, wie man miteinander klarkommen kann und klarkommen darf. Und so sagt er, glücklich seid ihr, die ihr arm seid, denn euch gehört das Reich Gottes. Das ist die erste Voraussetzung, die Jesus hier nennt. Der geistig arm ist, das heißt so viel wie, der erkennt, welcher geistiger Zustand er von sich aus hat, aber dann zu Christus kommt, dem gehört das Reich Gottes. Und dann geht Jesus weiter und fasst zusammen, was eigentlich so in diesem Reich als Verhaltenskodex gelebt werden soll. Und das nennt man auch die goldene Regel. Denn da heißt es als Grundsatz 1, genauso wie ihr behandelt werden wollt, behandelt auch die anderen. Also so das, was man mit euch tut, wie man mit euch umgeht, so geht auch mit anderen um. Das, was ihr wollt, dass die Leute euch tun, das, was ihr für gut findet, so geht auch mit den anderen um. Und der zweite Grundsatz, und das ist quasi unsere Jahreslosung für dieses Jahr. Seid barmherzig, wie euer Vater auch barmherzig ist. Die Zuhörer waren nicht nur die Jünger im engsten und erweiterten Kreis, sondern vor allem ging auch diese Rede, und das merken wir sehr stark auch im Matthäus-Evangelium, ganz stark gegen das, was damals von der religiösen Elite, dem Establishment, die Pharisäer und Schriftgelehrten so sagten. Sie hatten auch eine religiöse Verhaltensrichtlinien. Sie hatten auch Verhaltensweisen und haben das bis zur Perfektion geführt. Aber leider fehlte da die Mitmenschlichkeit und der Gedanke an Beziehungen und dieses von Herz zu Herz. Aber die Frage ist, können wir das, was Jesus hier fordert, diese Grundsätze, diese Regeln barmherzig zu sein oder das, was man von anderen sich wünscht, auch so zu leben. Und alles, was in dieser Rede, die Jesus noch viel länger ausweitet, ist das denn lebbar? Kann das denn wirklich gelebt werden, wenn er sagt, liebt eure Feinde? Verzichtet auf Gewalt, wenn jemand dir auf die Wange haut zum Beispiel, dann haltet auch die andere hin. Oder immer Bereitschaft zu haben zum Geben, zum Leihen, ohne zurückzuerwarten. Ihr Lieben, das sind schon steile Aussagen, die Jesus hier tut. Seid barmherzig, wie euer Vater auch barmherzig ist. Aber wer in Gottes Reich ist, wer in diesem Reich, was Jesus hier benennt und aufbauen will und von dem er hier redet, wer in diesem Reich ist, der wird von Gottes Geist geleitet. Und wer sich von Gottes Geist leiten lässt, der hat die Kraft, der hat die Macht, auch das umzusetzen. Der kann barmherzig sein, wo ein anderer ihm wehgetan hat, wo ein anderer nicht mitleidig war, wo ein anderer vielleicht ihn abgegrenzt hat oder ihn irgendwie ignoriert hat. Wenn die Bibel von Barmherzigkeit spricht, dann meint sie, mild zu sein, sanft zu sein, rein zu sein, sich beschämen zu lassen quasi, mitleidvoll, einfühlsam, sich quasi um die Sorgen und Probleme des anderen zu kümmern. Das Bibellexikon Brockhaus nennt so geduldige Haltung dessen, der von anderen schlecht behandelt wird und sich nicht von ihm trennen lässt. Oft ist das ja eigentlich eine typische weibliche Eigenschaft. Eines der hebräischen Wörter, die in diesem Zusammenhang genannt werden oder auch aus dem Grundtext herkommen, meint Erbarmen. Und das leitet sich von Mutterschoß ab. Gott nimmt uns wie eine Mutter auf. Und das sagt er mal an einer Stelle, ich bin mit euch umgegangen wie mit einer Mutter oder wie eine Mutter mit seinem Kind. Es ist quasi eine Herz-zu-Herz-Angelegenheit, die Barmherzigkeit. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Und da wollen wir jetzt mal hineinschauen, was heißt das denn? Und wir schauen uns quasi die Losung oder diesen Vers von hinten an. Wir schauen uns erstmal das an, was Jesus hier nennt, was die Voraussetzung ist. Er sagt zunächst, seid barmherzig, aber dann erklärt er, warum. Wie euer Vater barmherzig ist. Ja, was meint er denn da? Nun, Jesus oder Gott, in dem Fall, wovon er spricht als Vater, ist uns ein Vorbild. Ist uns das Vorbild schlechthin? Barmherzigkeit, das ist eine der vielen perfekten Eigenschaften Gottes. Übrigens, 400 Mal in der Bibel als Wort genannt. Das ist eigentlich ständig Thema. Und wer die Bibel aufmerksam mit diesem Wort mal studiert, der stellt fest, es gibt wenige Kapitel, wo dieses Wort oder dieses Verhalten, diese Eigenschaft Gottes nicht vorkommt. Ganz bekannt natürlich, um nur zwei zu nennen, ist Psalm 23. Gutes und Barmherzigkeit, sagt David, werden mir folgen mein Leben lang. Oder wenn ihr in Psalm 103 Gottes Größe und Barmherzigkeit rühmt. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Und hier zeigt er, wie groß das Herz Gottes ist. Gott ist ein perfektes Vorbild für Barmherzigkeit. Gleich am Anfang, wo die Menschen in Sünde gefallen sind und weggelaufen sind vor ihm, hat er gezeigt bei Noah, wie barmherzig er ist. Er hat nicht alle Menschen ausgerottet, sondern Noah und seine Familie hat er überleben lassen und hat ihn durch den Regenbogen gezeigt, ich bin barmherzig und ich werde die Welt nie wieder überfluten. Gott und sein Volk Israel, wo er immer wieder barmherzig gewesen ist, obwohl sie von ihm weggelaufen sind, obwohl sie gegen ihn gelebt haben, obwohl sie sich anderen Göttern hingegeben haben, hat er trotzdem immer wieder Barmherzigkeit gezeigt. Ein einzelner Mann, der Gottes Barmherzigkeit erleben durfte, aber es nicht verstanden hat. Jona. Jona und der Umgang mit Ninive. Oder Jeremia, der auch viel, viel Schlimmes erlebt hat und trotzdem in Klagelieder Gottes Barmherzigkeit preist, denn seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende. Nein, Gottes Barmherzigkeit lebt, ihr Lieben, und die dürfen wir heute leben. Oder auch Paulus, wenn er im Neuen Testament schreibt, auch einer der schönsten Verse im 2. Korinther im 1. Kapitel, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit. Und hier nimmt er quasi das Wort Jesu, euer Vater, als Vorbild. Ihr Lieben, Gott sucht in seiner Barmherzigkeit Beziehungen zu den Menschen, die er geschaffen hat. Und da geht es ihm nicht um Zweckgemeinschaft. Naja, er will irgendwas damit erreichen. Nein, ihm geht es wirklich um uns, um eine Herzensbeziehung, um ein inniges Miteinander. Er weiß, in welcher ausweglosen Lage wir sind. Er weiß, wo wir uns haben hinkatapultiert, dass wir uns quasi durch unseren Hochmut und Stolz wegbewegt haben von ihm. In die Ausweglosigkeit, in die Gottesferne. Wir haben Vertrauen und Beziehungen, was Gott in der Schöpfung geschenkt hat, missbraucht und haben die Beziehung zerstört. Gerecht wäre hier der Tod. Gerecht wäre, dass wir nie wieder etwas mit Gott zu tun haben dürften. Aber Gott schenkt Barmherzigkeit. Wir bekommen nicht das, was wir verdient haben. Er ist sogar gnädig. Wir bekommen noch viel mehr. Er schenkt uns eine neue Beziehung. Er hat eine Lösung geschaffen. Gott ist barmherzig. Und das ist ein geniales Vorbild für uns. Wir dürfen ihn preisen. Und lass uns das heute Morgen als ersten Punkt, als erstes, ja, das, was uns leiten will in der Jahreslosung, wenn wir daran denken oder daran hören, wir wollen Gott preisen für seine Barmherzigkeit. Ich weiß nicht, wer von euch das alte Lied kennt, mir ist Erbarmung widerfahren. Es wird leider heute oft nicht mehr gesungen, aber es ist eins der Lieder, die ich als Kind und Jugendlicher oft gesungen habe. Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert. Nein, bin ich nicht wert. Aber Gott schenkt sie mir trotzdem. Das zähle ich zu dem Wunderbaren. Mein stolzes Herz hat es nicht begehrt. Nun weiß ich das und bin erfreut und rühme die Barmherzigkeit. Ihr Lieben, lasst uns Gottes Größe in seiner Barmherzigkeit rühmen. Wir wollen seine Barmherzigkeit und seinen Weg zu uns anerkennen und wollen uns ihm anvertrauen, denn wir brauchen es, wir haben es bitter nötig. Und das ist dann auch die beste Voraussetzung dafür, dass wir dann auch später das, was Jesus als Aufruf gibt, leben können. Dass wir selber Barmherzigkeit empfangen. Und das ist mein zweiter Punkt. Die größte Barmherzigkeit hat der erlebt, der sich Gott anvertraut. Gott nimmt Sünder, Gott nimmt die, die Barmherzigkeit nötig haben, an und erweist ihnen diese Gnade. Er holt uns aus dieser ausweglosen Situation, wie ich eben schon sagte, heraus. Er klagt uns nicht an. Er beschimpft uns nicht, er hält uns nicht vor, er macht uns nicht fertig. Nein, Gott gibt in seiner Größe und Liebe, in seiner Vaterschaft. Und auch das wird hier als Wort genannt. Jesus sagt, wie euer Vater. Und hier bringt er die direkte Beziehung ins Gespräch und macht es zum Thema. Ja, wenn er euer Vater ist, dann sind wir doch seine Kinder. Hast du ihn schon als deinen Vater angenommen? Hast du dich ihm schon zur Verfügung gestellt mit deinem Herzen, mit all dem, was du so in deinem Leben erlebt hast? Und hast gesagt, Vater, Gott im Himmel, ich vertraue dir und ich merke, ich komme allein nicht weiter. Aber deine Barmherzigkeit, die stellt mich wieder her und ich möchte mein Leben mit dir teilen. Ich möchte, dass mein Leben in Beziehung mit dir steht. Du sollst mein Vater, mein Papa werden, damit ich Leben habe. Das kannst du bei ihm bekommen. Du darfst es ihm anvertrauen, dein Leben. Und die Barmherzigkeit Gottes selbst persönlich an dir in deinem Leben erleben. Hier könnte ich noch lange erzählen, was ich erlebt habe, wo ich verstanden habe, Gottes Barmherzigkeit gilt auch mir. Ihr Lieben, wenn ich dieses Wort Barmherzigkeit höre, dann komme ich nicht umhin, die wichtigste Geschichte oder das wichtigste Gleichnis, was Jesus in der Bibel erzählt, daran zu denken oder das zu thematisieren. Es ist die Geschichte von dem Vater und den beiden verlorenen Söhnen. In Lukas 15 erzählt Jesus das hier. Hier sehen wir Gottes Barmherzigkeit in Perfektion. Jetzt habe ich leider wieder die Präsentation unterschlagen. Nochmal ganz kurz. Aber hier sind wir stehen geblieben. Gottes Barmherzigkeit in Perfektion. Der Vater mit seinen beiden Söhnen. Hauptsächlich legt man ja leider das Augenmerk auf den jüngeren Sohn. Der, wo man sagt, eigentlich, das ist doch der verlorene Sohn. Aber wenn man genau hinschaut, ist der ältere Sohn nicht weniger verloren. Der Vater teilt das Erbe beiden Söhnen auf beiden Söhnen. Der Jüngere kriegt seinen Teil, der Ältere kriegt seinen Teil. Der Jüngere verkauft seinen Teil und geht. Was macht der Vater? Er ist barmherzig, er lässt ihn gewähren. Aber er bangt um seinen Sohn. Er macht sich Sorgen. Wo ist er hingegangen? Was hat er getan? Möglicherweise wird er jeden Tag an ihn gedacht oder sogar für ihn gebetet haben. Und als er zurückkommt, was macht der Vater? Er läuft ihm entgegen, er wartet auf ihn, er sucht ihn, er möchte mit ihm zusammen sein. Er nimmt ihn in die Arme, er küsst ihn und zeigt ihm, Junge, du bist mein Sohn. Schön, dass du wieder da bist. Nein, schön, dass du wieder lebst. Er hat ihn für tot gehalten. Er hat ihn dafür gehalten, dass er gar nicht mehr da ist. Und jetzt ist er wieder da, er lebt. Und der Vater nimmt ihn in seiner Barmherzigkeit auf, nimmt ihn nach Hause und erklärt ihn rechtmäßig für seinen Sohn. Er gibt ihm den Mantel, er gibt ihm einen Ring und er gibt ihm auch die Schuhe. Er stellt die Beziehung damit wieder her. Die Vollmacht, die er braucht, um in der Familie alle Rechte auszuführen, aber auch die Stellung in der Gesellschaft. Das ist Gottes Barmherzigkeit an uns Menschen. Ich wünsche, dass jeder Mensch diese Barmherzigkeit nicht nur dort liest, sondern selber an seinem Herzen versteht und erlebt. Leider sehen wir auf der anderen Seite genauso in dieser Geschichte, was nicht Barmherzigkeit ist, nämlich der ältere Bruder. Der, als er merkt, was zu Hause los ist und es ihm erzählt wird, nur sein Herz zeigt. Seine Hartherzigkeit, sein Stolz, sein Frust, seine Bitterkeit und letztendlich seine Ablehnung. Und er ist sehr, sehr böse. Leider ertappe ich mich auch hin und wieder dabei, solche Gedanken zu haben wie der ältere Bruder. Weil man denkt, das ist doch nicht gerecht, das kann doch nicht sein, das geht doch gar nicht. Wie kann man so barmherzig sein? Wie kann man mit ihm so umgehen? Er hat doch das und das getan und er hat es gar nicht verdient. Ihr Lieben, darum geht es hier gar nicht. Gott zeigt seine Barmherzigkeit als Vater. Als Vater nimmt er den Jungen auf. Als Vater schließt er ihn in die Arme und sagt, du bist mein Sohn. Als Vater nimmt er ihn wieder an. Oh, wenn du jetzt da sitzt und denkst, wer nimmt mich an? Dann lass dir zurufen, der Vater. Der Vater im Himmel hat dich angenommen. Er liebt dich, auch gerade jetzt. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht oder was du gerade empfindest oder fühlst. Wie gerade deine Situation ist. Vielleicht bist du irritiert um all das, was in der Welt geschieht. Vielleicht auch in deinem eigenen Familie oder auf deinem Arbeitsplatz. Aber vor allem auch, was du über dich selbst denkst. Vielleicht ist da auch manches nicht so barmherzig. Du hast nicht gelernt, mit dir selbst barmherzig zu sein. Du, dann lass dich von Gottes Barmherzigkeit neu mitnehmen, neu berühren. Sein Herz erreicht dein Herz. Du erlebst Gottes Barmherzigkeit. Und du kannst seine Gnade und Barmherzigkeit neu spüren. Er nimmt dich auf. Du darfst zu ihm kommen. Du darfst es ihm so sagen, wie es dir auf dem Herzen ist. und er hört dich. Und das, ihr Lieben, ist dann auch die beste Voraussetzung, um genau das, was Jesus hier fordert, nämlich und was er sagt, zu leben. Die Barmherzigkeit zu leben, den Aufruf und das ganz konkret. Seid barmherzig. Das ist ein ganz konkreter Aufruf. Und wie ich gerade schon sagte, wichtig und eine gute Voraussetzung dafür, mit anderen barmherzig zu sein, heißt, mit sich selbst zunächst barmherzig zu sein. Ich weiß nicht, ob du vielleicht die innere Stimme kennst. Mist, schon wieder habe ich einen Fehler gemacht. Schande, schon wieder hat es nicht geklappt. Und das führt dann zu immer größerer Verdammung, die du selber über dich aussprichst. Ich kann es nicht. Ich bin es nicht wert. Ich bin nichts. Ihr Lieben, wie oft sind solche Urteile in deinen Gedanken über dich schon gefallen? Weil du vielleicht so geprägt worden bist? Weil man das über dich gesagt hat und du das als eine Festung in deinem Herzen, in deinen Gedanken aufgenommen hast? Oder weil du dir das auch selber eingeredet hast, weil vielleicht in Schlüsselsituationen dies oder jenes nicht geklappt hat? Ihr Lieben, das ist eine Lüge. Das ist das, was Satan uns immer einreden will, womit er uns kaputt machen will, womit er uns zerstören will und uns festhalten will. Seid barmherzig mit dir selbst. Du darfst dir Fehler eingestehen. Du musst keine Perfektion leben. Gottes Barmherzigkeit nimmt dich an. Ich weiß, es fällt uns schwer in unserer Leistungsgesellschaft, das wirklich umzusetzen. Aber es hängt vor allem auch damit zusammen, nicht so sehr von außen, sondern auch so mehr von innen. Bin ich hochmütig oder lebe ich in Demut und gestehe mir Fehler ein? Gehe ich wertschätzend mit mir selber um und lebe nicht weiter in meiner Scham? Lebe ich in Freiheit oder in Kontrolle über andere und über mich? Sei barmherzig mit dir, Unglücklichen, vielleicht Getriebenen, der den ganzen Tag den Eindruck hat, dass er rennen muss, dass er tun und machen muss, weil er es ja sonst nicht schaffen könnte. Sei barmherzig mit dir, Gejagten und was immer du an Adjektiven für dich noch findest. Nein, das heißt nicht, lass dich gehen und naja, lebst du dahin, sei einfach barmherzig, ja, ja, passt schon. Nein, die Frucht des Geistes ist auch Selbstbeherrschung. Wir müssen schon schauen, wie wir leben dürfen. Aber wer mit sich selbst barmherzig ist, der kann auch Barmherzigkeit mit anderen leben. Der kann auch das umsetzen, was Jesus uns auffordert und aufruft, mit anderen barmherzig zu sein. Es ist nämlich nicht eine Bitte. Es ist nicht nur ein netter Hinweis, den Jesus hier in dieser Antrittsrede zu seinem neuen Reich, zu dem Reich Gottes fordert. Es ist ein klarer Aufruf. Es ist ein klarer, werde aktiv, handle, sei barmherzig. Und das zeigt uns auch so manche Geschichte im Neuen Testament, wo Jesus das deutlich macht. Ich weiß nicht, ob ihr das Beispiel kennt vom unbarmherzigen Knecht. Manche nennen es auch den Schalksknecht. Und dass diese Geschichte oder diese Begebenheit, die Jesus auch erzählt in Matthäus 18, liest sich wie ein Kommentar zur Jahreslosung. Da wurde von einem Knecht, der König hat viel von einem Knecht erwartet und der Knecht wird zum König gerufen und der König erlässt ihm eine riesige Summe Geld. Eine ganz große Barmherzigkeit, die dieser Knecht erlebt. Und dann geht er hinaus und findet einen anderen Knecht und hat von ihm eigentlich nur eine kleine Summe, die er erwarten könnte, die er von ihm fordert. Und diesen Knecht nimmt er aber brutal ins Mitgericht und versucht, sie diese kleine Summe einzutreiben. Er ist total unbarmherzig. Und das erzählt Jesus als Warnung, Warnhinweis. Seid nicht so mit eurer Einstellung, mit eurem Leben. Sondern wenn euch viel vergeben ist, vergebt auch anderen viel. Seid barmherzig. Oder natürlich ist, wenn wir an Barmherzigkeit denken, die Geschichte des barmherzigen Samariters, der nicht vorbeiging, sondern diesen Mann, der unter die Räuber gefallen war, half und vieles, vieles einsetzte, seine Zeit, sein Geld, sein Esel, sein Öl, die Wunden wusch und dann auch noch für ihn sorgte, sodass er 2 oder 3 Tage dort bei diesem Wirt unterkommen konnte. Er war barmherzig mit seinem Nächsten. Und dann gibt es noch, und daran möchte ich auch erinnern, in der Endzeitrede, die Johannes ja letzte Woche schon mal genannt hat mit dem Öl und den Jungfrauen, eine Thematik, wo es auch um Barmherzigkeit geht, wo Jesus sagt, am Endgericht wird es so sein. Die einen werden auf der rechten Seite stehen und die anderen auf der linken Seite. Und zu denen auf der rechten Seite wird er sagen, ihr Lieben, ich war krank, ich war im Gefängnis, ich hatte keine Herberge, ich war nackt und ich hatte Trauer. Und ihr habt euch um mich gekümmert. Ihr habt mir das alles gegeben. Nicht mir selbst, sondern Menschen, die mir lieb sind. Menschen, die in eurer Umgebung, in eurer Nähe lebten. Menschen, einer meiner geringsten Brüder, so sagt Jesus. Das habt ihr ihnen getan. Und deshalb seid ihr bei mir willkommen. Aber leider auch das Gegenteil. Er nennt auch das, wo Menschen nicht barmherzig gewesen sind, wo sie Hungrige gesehen haben und sind vorbeigegangen, wo Kranke da waren und man war nicht barmherzig, wo man nicht Fremde beherbergt hat oder Nackte gekleidet oder Tote bestattet, Gefangene im Gefängnis besucht. Lieben, Jesus wird bei Barmherzigkeit ganz praktisch und ganz klar. Und das ist ein Aufruf an uns. Sei barmherzig. In diesem Jahr lebe diese Barmherzigkeit. Zunächst in Wertschätzung und Respekt dem anderen gegenüber, ihn stehen zu lassen in seiner Art und Weise und ihn nicht platt zu machen. Und gerade in unserer Situation, in der wir gerade jetzt leben. Auch Wertschätzung den Menschen gegenüber, die sich so für die Pandemie oder für das, wie es ja geregelt und geklärt werden kann, einsetzen. Man mag denken über die Handlungsweise und die Vorgehensweise, wie man will. Aber Respekt, ihr Lieben, das ist das Mindeste, was man erwarten kann. Und Wertschätzung gehen denen gegenüber, die sich einsetzen. Oder die Feindesliebe, deinen Feind zu lieben und für ihn da zu sein. Jona hatte die Feinde Ninive nicht ins Herz geschlossen. Gott hat ihm gesagt, du geh hin, sag ihm diese Botschaft. Und er ist erstmal nicht hingegangen. Er wollte, dass sie untergehen. Er wollte, dass sie vernichtet werden endlich. Hat sich nicht darüber gefreut, dass sie doch bei dem Bußaufruf umgekehrt sind. Er wollte ihre Vernichtung. Liebt eure Feinde. Und ihr Lieben, auch das können wir in unserer Gesellschaft, auch wenn wir keinen Kriegszustand im Moment haben, aber wie viele Menschen sehen wir als unsere Feinde vielleicht an? Lieb sie. Oder auch ein Thema, was Jesus in diesem Zusammenhang nennt, sei vergebungsbereit. Und ich glaube, damit können wir alle was anfangen. Tagtäglich sind wir in Situationen, wo wir immer wieder vergeben dürfen, vergeben sollen, ja vergeben müssen, damit Beziehung geklärt werden, damit heil werden kann und damit Beziehung möglich ist. Vergebung. Das beste Beispiel ist hier Josef und seine Brüder. Er hätte einen Hals auf die Brüder haben können. Er hätte sie platt machen können, weil sie haben ihm in Anführungsstrichen das ganze Leben versaut. Er ist als junger Mensch weit weg von seiner Familie gekommen. Er muss seinen Vater zurücklassen. In ein fernes Land, ohne dass er die Sprache, die Kultur oder irgendetwas kannte. Und auch da ist er noch ins Gefängnis gekommen. Also bis in den untersten Ort musste Josef. Beim Treffen mit seinen Brüdern sagt er, Ihr gedachtet es böse, aber Gott gedachte es gut. Er hatte ihn vergeben. Oder ein viertes noch, die Freigiebigkeit. Sei freigiebig. Geb. Mach die Hände offen für die, die um dich herum sind. Hier ist ein gutes Beispiel, Elia und die Witwe. Die Witwe hatte nichts mehr. Sie hatte auch keinen Mann, der sie versorgen konnte. Und so sagt sie zu Elia, Elia, ich habe nichts mehr. Ich habe nur noch ein bisschen Öl und Mehl zu Hause. Und Elia sagt, ja, back mir davon was. Mach mir davon was. Und was macht sie? Sie sagt nicht, nein, nee, nee, das brauche ich für mich noch. Sondern sie geht und backt. Und das Öl und das Mehl werden nicht leer. Gott kümmert sich um die, die mit anderen barmherzig sind. Oder auch die arme Witwe, von der Jesus im Neuen Testament erzählt, die das letzte Schärflein dort einlegt. Die rühmt Jesus und stellt sie als Vorbild und als Beispiel hin. Schaut, sie gibt ihr Letztes. Seid barmherzig. Gottes Geist, ihr Lieben, befähigt uns, diese Barmherzigkeit in diesem Jahr zu leben. Zum einen, weil er Barmherzigkeit vorgelebt hat, weil er diese große Eigenschaft innig hat. Er ist unser Vorbild. Und er hat uns die Barmherzigkeit gezeigt. Als Vater geht er mit uns, als seinen Kindern, die ihm vertrauen, die sich ihm anvertraut haben, barmherzig um. Denn er hat uns zu seinen Kindern gemacht. Und das Dritte als Abschluss. Deshalb kannst du Barmherzigkeit leben, barmherzig sein, indem du wertschätzend und respektvoll mit anderen umgehst, die Feinde liebst, vergibst und auch gerne weitergibst. Ihr Lieben, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Amen. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und ja auch weiter darüber noch nachdenken wollt.